NDR Info. Echo des Tages.
The Spitzenkandidat for the European elections for the European People's Party with 492 votes will be Manfred Weber.
In feinstem Denglisch verkündet die Europäische Volkspartei ihren Spitzenkandidaten für die Europawahl. Es ist Manfred Weber aus Bayern. Wird der CSU-Politiker nun auch in die Fußstapfen von Jean-Claude Juncker treten? Wir fragen nach, gleich hier im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Außerdem berichten wir an diesem Abend über einen spannenden Tag im Bundestag. Da ging es heute um den UN-Migrationspakt und um das Rentenpaket der Regierung. Das ist dann auch gleich Thema in unserem Kommentar hier im Echo. Außerdem das Urteil zu den Dieselfahrverboten in Köln und Bonn und das Verfahren über die mutmaßlich misshandelten Flüchtlinge in Burbach. Das alles in dieser halben Stunde auf NDR Info und WDR 5. Ich bin Tim Krohn. Schönen guten Abend. Das ist noch ein halbes Jahr hin bis zur Europawahl 2019. Doch schon jetzt ist eine wichtige, wenn nicht gar die entscheidende Vorentscheidung gefallen. Die Abgeordneten der Europäischen Volkspartei haben ihren Spitzenkandidaten gekürt. Und das ist nicht irgendwer von irgendeiner Partei. Die konservative EVP, zu der auch CDU und CSU gehören, ist die größte Fraktion im EU-Parlament. Und mal angenommen, es liefe so wie bei der letzten Wahl, dann würde sie am Ende auch den EU-Kommissionspräsidenten stellen. Heißt also, Manfred Weber könnte Nachfolger von Jean-Claude Juncker werden. Aber Sie merken es schon, ein paar Konjunktive sind schon noch dabei. Über die Entscheidung der EVP berichtet Astrid Korall.
Auf einer großen Bühne mit blauem Hintergrund im finnischen Helsinki wurde heute Mittag das verkündet, was für viele keine Überraschung war.
The Spitzenkandidat will be Manfred Weber.
Als klarer Favorit war der 46-jährige Niederbayer in das Rennen um die Spitzenkandidatur der Europäischen Volkspartei gegangen und bekam rund 79% der Delegiertenstimmen. Weber sprach von einem großen Tag für ihn und die Partei, die sich vereint gezeigt habe.
What a special day, what a great day.
Nicht weit von Weber entfernt stand sein Konkurrent um die Spitzenkandidatur Alexander Stubb. Der ehemalige finnische Ministerpräsident erhielt 20% der Stimmen. Er präsentierte sich als fairer Verlierer und sagte: Manfred Weber ist ein absolut fantastischer Mann und wir sollten ihn zu 100% unterstützen.
I think he's an absolutely fantastic guy and we should support him 100%.
Vor der Abstimmung hatten beide Kandidaten den Delegierten nochmals deutlich gemacht, wofür sie sich einsetzen wollen. Weber erklärte, er wolle ein neues Kapitel eröffnen.
Stand up, let's open a new chapter, let's start right here in Helsinki.
Er sieht sich als Brückenbauer und will eine EU, in der sich die Bürger sicher verstanden und zu Hause fühlen.
I want to have an Europe where people feel at home in Europe.
Weber setzt sich außerdem für strenge Kontrollen an den Außengrenzen der EU ein. Die illegale Migration müsse gestoppt werden. Und er will eine enge Zusammenarbeit mit den Nachbarstaaten der EU, ist aber gegen eine Mitgliedschaft der Türkei in der Union.
The Turkey cannot become member of the European Union.
Von Bundeskanzlerin Angela Merkel bekam Manfred Weber noch in Helsinki Glückwünsche. Andere CDU- und auch CSU-Politiker gratulierten per Twitter. In Brüssel äußerten sich einige Europaabgeordnete dagegen kritisch. Sven Giegold von den Grünen etwa gratulierte Weber zwar auch, er bezeichnete ihn aber auch als Brückenbauer zu Europas Rechtspopulisten. Denn er versuche weiterhin, den ungarischen Ministerpräsidenten Orbán in der EVP zu integrieren, obwohl sich dieser längst von den Werten Europas verabschiedet habe. Und Jens Geier von der SPD forderte Weber auf, die Partei Orbáns aus der EVP zu werfen. In seiner Rede hatte Weber die Populisten in Italien, Frankreich und Polen erwähnt und gesagt, er erlaube den Nationalisten und Egoisten nicht, Europa zu spalten.
I don't allow anybody of these nationalists and egoists that they create a split.
Ungarn aber erwähnte Weber nicht. Wegen seines Umgangs mit Orbán und dessen Partei wird er immer wieder kritisiert. Und das könnte für ihn auch zum Problem im Europawahlkampf werden und auf dem Weg in die EU-Kommission, deren Chef er werden will. Um tatsächlich Nachfolger von Jean-Claude Juncker werden zu können, muss die EVP allerdings nicht nur stärkste Kraft bei der Europawahl werden, sondern Weber braucht auch die Rückendeckung der Staats- und Regierungschefs der EU und des Europaparlaments. Dass der Spitzenkandidat Weber also auch Chef der Kommission wird, ist längst noch nicht ausgemacht.
18.35 Uhr, Sie hören das Echo des Tages. Wer gedacht hatte, die Midterms-Wahlen in den USA könnten vielleicht zum Dämpfer für US-Präsident Trump werden, der hat sich geirrt. Zwar haben die Demokraten in den USA jetzt wieder eine Mehrheit im Repräsentantenhaus, aber sonst Business as usual, könnte man sagen. Die Republikaner haben ihre Senatsmehrheit gehalten und Donald Trump setzt mal eben seinen Justizminister vor die Tür. Nach Jeff Sessions muss nun womöglich auch Sonderermittler Robert Mueller gehen. Arthur Landwehr aus Washington.
Donald Trump hat keine Zeit verloren. Schon am Tag nach den Kongresswahlen musste Justizminister Jeff Sessions auf Druck des Präsidenten zurücktreten. Mit der klaren Mehrheit im Senat kann er nun sicher sein, einen Kandidaten seiner Wahl an die Stelle setzen zu können. Bis dahin übernimmt Sessions Stabschef Matt Whitaker den Job, ein Mann, der als Trump-Anhänger gilt. Vor allem als einer, der sich immer gegen die Russland-Ermittlungen gestellt hat. Die Ermittlungen, bei denen es um eventuelle Wahlmanipulation und Verbindungen des Trump-Wahlkampfteams zu Russland geht.
There is no evidence, and we would know by now, as much leaking as there has been, that there was collusion between the Trump campaign and Russian officials.
Da gibt es keinen Hinweis, und das wäre ja längst durchgestochen worden, dass es eine Verschwörung zwischen dem Trump-Team und russischen Offiziellen gab. Da war sich Whitaker schon vor Wochen sicher. Und genau für diese Untersuchungen durch Sonderermittler Robert Mueller ist Whitaker ab sofort verantwortlich. Bevor er ins Justizministerium gewechselt war, hatte er öffentlich dazu geraten, Robert Mueller den Geldhahn zuzudrehen, die Ermittlungen gegen Trump und sein Team damit zum Stillstand zu bringen.
This is very clearly a way to put his guy, Whitaker, in charge of the investigation.
Das ist ein klarer Weg, seinen Getreuen Whitaker für die Untersuchungen zuständig zu machen, sagt der demokratische Abgeordnete Jim Himes. Demokraten im Kongress kritisieren deshalb auch heftig Trumps Personalentscheidung. Whitaker sei befangen und deshalb ungeeignet. Der bisherige Justizminister Jeff Sessions hatte sich bewusst aus den Russland-Ermittlungen herausgehalten, weil er sich für befangen hielt. Er hatte sich im Vorfeld öffentlich positioniert und überließ deshalb die Verantwortung seinem Stellvertreter. Ständig hat Trump ihn dafür kritisiert, ihm Untätigkeit vorgeworfen, von ihm verlangt, etwas gegen die Ermittlungen zu tun. Sie seien nichts als eine Hexenjagd, so Trump. Aber Sessions und sein Stellvertreter hatten Mueller freie Hand gelassen. Das könnte, so wird befürchtet, mit Whitaker nun vorbei sein.
Arthur Landwehr war das in Washington, Tag 2 nach den Zwischenwahlen in den USA. Ja, wenn man den Umgang miteinander in Washington und in Berlin einmal vergleicht, dann fällt schon auf, wie vergleichsweise gesittet und sachlich es hier immer noch zugeht. Heute im Bundestag zum Beispiel. Da ging es zum Beispiel darum, wie man Familien finanziell am besten entlastet, wie man Langzeitarbeitslosen neue Perspektiven ermöglichen kann oder auch um unsere Renten. Obwohl bei diesem Thema ging es dann doch unerwartet hoch her.
Um 9.52 Uhr platzt SPD-Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil der Kragen. Er duelliert sich gerade verbal mit Johannes Vogel von der FDP. Sie werfen sich gegenseitig vor, in der Rentendebatte Jung und Alt gegeneinander auszuspielen. Vogel ist in Angriffslaune.
Generation gegeneinander ausspielt, das tut nicht derjenige, der auf Tatsachen hinweist, sondern das tut derjenige, der diese Tatsachen schafft. Und das ist die Große Koalition, das sind Sie, bist du ganz persönlich.
Der persönlich angegriffene Heil schlägt persönlich zurück.
Sie verhetzen das an dieser Stelle, indem Sie die gesetzliche Rente madig machen. Und das kann ich Ihnen nicht durchgehen lassen. Sie sind verbunden mit der privaten Versicherungswirtschaft. Sagen Sie es doch mal ganz offen. Sagen Sie es doch mal ganz offen. Die mit Ihnen verbündeten Initiativen, die heute als bezahlte Lobbyisten hier in Berlin gegen die Rentenpolitik Stimmung machen, das sind keine Menschen, die das Gemeinwohl im Blick haben.
Es ist der hitzige Höhepunkt einer kontroversen, oft leidenschaftlichen Debatte.
Wir haben heute einen starken Tag für die gesetzliche Rentenversicherung, weil wir sie zielgerichtet, weil wir sie mit Augenmaß klug weiterentwickeln und damit Solidarität und Gerechtigkeit in diesem Land stärken.
Redner der Regierung wie Unionsfraktionsvize Hermann Gröhe loben das Rentenpaket, mit dem Rentenniveau und Beiträge stabilisiert werden sollen, das die Mütterrente ausweitet und Frührentner besser stellt. SPD-Fraktionschefin Nahles verspricht, die Rentenpläne seien finanzierbar, und zwar auch über den Zeitrahmen des aktuellen Gesetzes, also 2025 hinaus.
Einen Finanzierungsweg in einem reichen Land wie Deutschland werden wir sicher finden.
Kopfschütteln in der FDP-Fraktion, die Abgeordnete Güde Jensen.
Statt mehr in die Zukunft zu investieren, macht die Große Koalition unverantwortliche, milliardenschwere Wahlgeschenke. Alles ganz getreu nach ihrem Motto, nach uns die Sintflut.
Die Linke sieht die Regierung im Grundsatz auf dem richtigen Weg, leider bleibe sie aber auf halber Strecke stehen. Zum Beispiel müsse man nicht nur künftige Frührentner besser stellen, sagt Matthias Birkwald, sondern auch die heutigen.
Sie lassen die 1,8 Millionen heutigen Erwerbsminderungsrentner nun zum dritten Mal hintereinander leer ausgehen. Und das darf auf gar keinen Fall so bleiben, auf gar keinen Fall.
Die AfD geißelt das Rentenpaket als den Versuch, vor allem der SPD, Wähler zurückzugewinnen. Das werde aber nicht funktionieren, prophezeit der Abgeordnete Jürgen Pohl.
Sie können noch 20 solcher vollkommen untauglichen Rentenkonzepte auf den Weg bringen. Ihr Abstieg zur Splitterpartei wird damit nicht aufgehalten.
Nach gut einer Stunde heftiger Kontroverse dann am Schluss ein klares Ergebnis. 362 Abgeordnete für das Gesetz, 222 dagegen, 60 Enthaltungen. Damit können die geplanten Neuerungen Anfang 2019 in Kraft treten.
Sabine Müller war das in Berlin. Das Rentenpaket der Großen Koalition ist also beschlossen. Aber was genau steht da nun eigentlich drin?
Die doppelte Haltelinie.
Die Regierung gibt gleich eine doppelte Garantie bis zum Jahr 2025. Erstens, das Rentenniveau darf nicht unter den derzeitigen Wert von 48% bezogen auf den Durchschnittslohn sinken. Das heißt, die Renten werden bis dahin mindestens genauso stark steigen wie der Durchschnitt der Löhne. Garantie Nummer 2. Der Beitrag zur Rentenversicherung darf im selben Zeitraum nicht über 20% steigen. Derzeit liegt er bei 18,6%.
Die Mütterrente.
Der kostspieligste Teil des Paketes. Eltern erhalten ein weiteres halbes Jahr Kindererziehungszeit angerechnet, wenn ihr Kind vor 1992 geboren wurde. Macht ca. 16 Euro mehr Rente im Monat. Zusätzliche Ausgaben für die Rentenversicherung rund 3,8 Milliarden Euro pro Jahr.
Besserstellung von Frührentnern.
Wer nach Krankheit oder Unfall nicht mehr arbeiten kann, wird besser abgesichert. Neue Frührentner werden bei der Berechnung der sogenannten Erwerbsminderungsrente so behandelt, als hätten sie bis zum regulären Renteneintrittsalter gearbeitet.
Entlastung für Geringverdiener.
Rund 3,5 Millionen Bürger sollen von geringeren Sozialabgaben profitieren. Künftig werden erst ab einem Monatseinkommen von 1.300 Euro die vollen Beiträge zur Renten-, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung fällig. Die verringerten Rentenbeiträge führen aber nicht zu geringeren Rentenansprüchen.
Was kostet das?
Bis 2025 ca. 31 Milliarden Euro. Getragen vom Staat und von den Beitragszahlern der Rentenversicherung.
Soweit also die nackten Zahlen und Fakten zum Rentenpaket, zusammengetragen von Dagmar Pepping. Fehlt jetzt nur noch eine Einschätzung dazu. Ist das nun, wie wir vorhin in der Debatte gehört haben, eine gut finanzierte und kluge Weiterentwicklung oder doch eher, wie es ja auch im Bundestag zu hören war, ein unverantwortliches Wahlgeschenk? Christopher Jänert kommentiert.
Erstmal vorweg, ich will niemandem etwas wegnehmen. Natürlich soll jeder mit seiner Rente auskommen. Aber das muss auch für die gelten, die noch ihr Berufsleben vor sich haben und noch lange auf die Rente warten müssen und dabei ganz nebenbei viel Geld in die Kasse einzahlen. Und deshalb stehe ich dem, was in Sachen Rente gerade passiert, auch skeptisch gegenüber. Die Bundesregierung bringt Geschenke mit, schön verpackt in einem Rentenpaket. Darin zum Beispiel die Mütterrente. Sie wird jetzt noch ausgeweitet. Mehr Mütter profitieren davon. Das ist eigentlich eine gute Sache, aber auch mehr oder weniger ein Wahlgeschenk der CSU. Und allein das kostet die Rentenkasse bis 2025 28 Milliarden Euro. Gerade ist das wohl auch kein Problem. Die Rentenkassen sind derzeit tatsächlich voll. Aber wenn wir ehrlich sind, das geht nicht ewig so weiter. Die Wirtschaft schwächt sich schon bald nach und nach ab. Immer mehr Menschen gehen in Rente und sie werden auch älter. Das geht schon gar nicht so weiter, wenn man die Rentenkasse, so wie jetzt, für Wahlgeschenke plündert. Irgendwer wird das schon bald zahlen müssen, denn der Beitrag ist nur bis 2025 fest, genau wie das Rentenniveau. Was danach passiert, das sagt keiner. Eine Rentenkommission der Bundesregierung erarbeitet gerade Vorschläge, aber insgeheim gehen eigentlich alle davon aus, dass der Beitrag zur Rentenversicherung dann steigen muss. Und wer soll das bezahlen? Wir, junge Menschen, denen jetzt schon gesagt wird, sorgt selbst vor, schließt private Rentenverträge ab. Junge Menschen, die noch nicht einmal wissen, ob sie überhaupt jemals Rente bekommen. Und wenn doch, wann das denn sein soll? Mit 67, mit 70, vielleicht sogar noch später? Das weiß jetzt noch keiner. Aber was wir wissen, wir dürfen die Wahlgeschenke bezahlen, die Union und SPD heute großzügig verteilen. Das hat ehrlich gesagt auch nicht mehr viel mit Generationengerechtigkeit zu tun. Ja, es heißt immer wieder, die Alterspyramide dreht sich um, es kommen zu wenig Kinder nach und so weiter und so fort. Ja, das mag sein. Dafür können aber die jungen Menschen erstmal nichts. Es sind schließlich deren Eltern, die zu wenig Kinder bekommen haben. Und trotzdem, die nächsten Generationen dürfen die Fehler dann ausbaden. Bei all den Reden über Zukunft und Nachhaltigkeit, die immer gehalten werden, deutlicher kann die Politik kaum sagen, die nachfolgenden Generationen sind uns eigentlich egal.
Die Meinung von Christopher Jähner, das war der Kommentar im Echo des Tages. Und wir bleiben an dieser Stelle nochmal in Berlin. Denn auch bei einem anderen Thema im Bundestag ging es heute ziemlich hoch her. Die Abgeordneten stritten nämlich über den UN-Migrationspakt, der ja im Dezember in Marrakesch verabschiedet werden soll. Es ist eine weltweite Vereinbarung, die gemeinsame Ziele für eine sichere und reguläre Migration formuliert. Eine, sagen wir mal, politische Willensbekundung, in der es zwar oft heißt, wir verpflichten uns da und dazu. Rechtlich allerdings ist das Papier nicht bindend. Trotzdem, die AfD sieht unsere Souveränität in Gefahr. Katrin Brandt.
Der Migrationspakt der Vereinten Nationen dient den deutschen Interessen. Da waren sich die Vertreter von CDU, CSU, SPD, FDP, Linken und Grünen im Bundestag heute einig und widersprachen damit scharf der AfD. Sie möchte, dass die Bundesregierung dem Abkommen im Dezember nicht zustimmt, weil Deutschland damit seine Souveränität preisgebe, behauptete Fraktionschef Alexander Gauland in der hochkontrovers geführten Debatte. Es drohe eine Einwanderung in die Sozialsysteme. Millionen von Menschen aus Krisenregionen würden angestiftet, sich auf den Weg zu machen.
Linke Träumer und globalistische Eliten wollen unser Land klammheimlich aus einem Nationalstaat in ein Siedlungsgebiet verwandeln.
Da wurde es laut im Bundestag, das sei eine Verschwörungstheorie, Angstmache und Hetze, hieß es von den anderen. Denn das Gegenteil sei der Fall, sagte etwa Stefan Harbart von der CDU. Der Pakt solle dafür sorgen, dass überall in der Welt Mindeststandards, etwa für Gesundheitsversorgung, durchgesetzt würden. Standards, wie sie in Deutschland längst gelten, betonte Harbart.
Wer für den globalen Migrationspakt ist, der schafft die Voraussetzungen dafür, dass die Anreize, nach Deutschland zu kommen, zurückgehen, weil die Menschen sich entschließen, in den anderen Ländern zu bleiben, wo die Standards angehoben werden.
Christoph Matschi von der SPD riet dazu, den Text der Vereinbarung zu lesen.
Der globale Pakt bekräftigt das souveräne Recht der Staaten, ihre nationale Migrationspolitik selbst zu bestimmen. Die AfD versucht jetzt, den Vertrag gegen den ausdrücklichen Vertragstext auszulegen. Und das ist so grotesk wie unsinnig. Was Sie machen, ist Verschwörungstheorie pur.
Unterstützung auch von den Grünen. Der Migrationspakt setze klare und faire Leitlinien und schütze die Rechte von Migranten, besonders auch von Frauen und Kindern, so Phyllis Pollert.
46 Millionen Menschen sind in ausbeuterischer Zwangsarbeit gefangen, beispielsweise als Hausangestellte, auf dem Bau oder in der Landwirtschaft. Ich komme aus Niedersachsen, ich weiß, wovon ich spreche, meine Damen und Herren.
Bei aller Zustimmung zu den Zielen des Paktes gab es auch Kritik, zum Beispiel an der Bundesregierung.
Sie haben zu lange geschwiegen und damit überhaupt erst die Möglichkeit für die Verschwörungstheoretiker geschaffen, ihren Propagandafeldzug in den sozialen Medien zu starten,
sagte FDP-Mann Joachim Stamp, der als Integrationsminister von NRW sein Rederecht im Bundestag nutzte. Stamp forderte die Bundesregierung auf, ein Einwanderungsgesetzbuch zur Steuerung von Migration vorzulegen. Sevim Dadelen von der Linken bemängelte die Leerstellen im Migrationspakt.
Es geht in diesem Migrationspakt eben nicht um die Bekämpfung der Ursachen von Flucht und Migration. Weder ein Stopp der Rüstungsexporte noch der zerstörerischen Freihandelsabkommen mit den Ländern des Südens hat in den Pakt Eingang gefunden.
Der Migrationspakt der Vereinten Nationen soll im Dezember in Marrakesch unterzeichnet werden. Deutschland hat das Abkommen mitverhandelt. Unter anderem die USA, Österreich und Ungarn sind nicht dabei.
Irgendwie kommt einem das ja fast schon bekannt vor. Der Verkehrsminister berät mit der Autoindustrie über Hardware- und Software-Nachrüstungen, während irgendwo in Deutschland wieder irgendein Gericht Fahrverbote beschließt. Und wieder einmal sprechen wir über den Diesel. Das Kölner Verwaltungsgericht, das hat heute wegen der zu hohen Belastung durch Stickoxide Fahrverbote für ältere Diesel in Köln und Bonn erlassen. Das Land NRW allerdings hat Rechtsmittel eingelegt. Jochen Hilgers.
Die Vertreter und Anwälte der Städte Köln und Bonn sowie der Bezirksregierung steckten noch 30 Minuten nach der Urteilsverkündung die Köpfe zusammen. Sie hatten erkennbar mit dem Ergebnis der heutigen Verhandlung zu kämpfen. Nachdem sie sich gesammelt hatten, kündigte die Kölner Regierungspräsidentin Gisela Walsken an, in Berufung gehen zu wollen. Ob damit Dieselfahrverbote in letzter Sekunde verhindert werden können, ist aber bloße Spekulation. Das Verwaltungsgericht hatte zuvor die Luftreinhaltepläne für Köln und Bonn quasi in der Luft zerrissen. Gerichtssprecherin Stefanie Seifert.
Die Kammer sieht derzeit die Maßnahmen, die im derzeit gültigen Luftreinhalteplan enthalten sind, nicht als ausreichend an, um den Grenzwert einhalten zu können. Und auch das, was Bonn und Köln jetzt vorhaben mit den zukünftigen Luftreinhalteplänen, sieht das Gericht als nicht ausreichend an, sodass es sich gezwungen war, Fahrverbote anzuordnen.
Nach jetzigem Stand ist die Lage damit so. Ab April kommenden Jahres dürfen in Köln Besitzer von Dieselfahrzeugen bis einschließlich der Euroklasse 4 sowie alte Benziner nicht mehr in die Umweltzone der Stadt fahren. Ab September 2019 wird dies noch verschärft. Dann gilt das Fahrverbot bis zur Klasse Euro 5. In Bonn gelten Einschränkungen für zwei besonders stark befahrene Straßen für Diesel bis Klasse 4 bzw. 5 und ältere Benziner. Jürgen Resch, Chef der Klägerin der Deutschen Umwelthilfe, zeigte sich hochzufrieden mit dem Urteil, denkt aber schon weiter.
Ich bezweifle allerdings, dass das insgesamt ausreichen wird, denn die Belastungswerte sind so hoch, dass wir wahrscheinlich im Jahr 2020 Fahrverbote in Köln und in einigen wenigen anderen Städten in Deutschland auch für Euro 6a bis Euro 6c haben.
Es sei jetzt an der Zeit, den vielen Millionen Besitzern von Dieselfahrzeugen zu helfen, sagt Umwelthilfechef Jürgen Resch. Die Politik sei gefordert, die Automobilindustrie zur kostenlosen Hardware-Nachrüstung zu bewegen.
11 Millionen Besitzer von Diesel-PKWs der Abgasklasse Euro 5 und Euro 6 haben im Moment den Schlamassel. Sie haben Wertverluste bei den Fahrzeugen. Sie können in die Städte nicht mehr einfahren. Und aus diesem Grund muss jetzt die Bundesregierung diesen Menschen helfen. Die Fahrzeuge müssen 2 bis 4 Stunden nur in die Werkstatt.
Ja, rein technisch wäre das also alles ohne weiteres machbar, sagt die Deutsche Umwelthilfe. Fragt sich nur, wer das bezahlen soll. In Berlin, da gibt es da offenbar ein paar Fortschritte. Verkehrsminister Scheuer hat heute einmal mehr die Chefs der großen Autokonzerne zu sich gebeten. Und siehe da, bei der Nachrüstung älterer Autos scheint sich doch etwas zu tun. Andreas Scheuer jedenfalls spricht von einem konstruktiven Ergebnis. Annemeier Fünfinger weiß mehr.
5 Stunden und damit deutlich länger als geplant hatte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer in Berlin mit Vorständen der deutschen Automobilindustrie verhandelt. Mit dabei unter anderem Daimler-Chef Dieter Zetsche sowie der Präsident des Automobilindustrieverbandes VDA Bernhard Mattes. Im Anschluss daran sagte Scheuer, die Konzerne hätten sich bewegt, deswegen liege jetzt ein konstruktives Ergebnis vor. Und so sieht es aus. Die Umtauschprogramme von BMW, Daimler und VW laufen weiter. Auch im nächsten Jahr bekommen diese Dieselbesitzer in den 15 Intensivstädten mit besonders hoher Schadstoffbelastung in der Luft für ihre älteren Autos beim Kauf eines Neuwagens eine Prämie. Halter von Euro 5 Fahrzeugen, die von diesen Programmen keinen Gebrauch machen, können von den deutschen Herstellern nach 2020 bis zu 3.000 Euro kassieren, während BMW eine Hardware-Nachrüstung allerdings nach wie vor ablehnt und mit dieser Summe nicht näher definierte Maßnahmen zur Sicherung der Mobilität finanzieren will, sollen sich VW- und Daimler-Fahrer auch für eine Hardware-Nachrüstung entscheiden können. Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer kritisierte die Beschlüsse, weil es weiterhin keinen klaren Fahrplan für Hardware-Nachrüstungen gebe und die seien die einzige wirksame Maßnahme gegen Fahrverbote.
Sie hören das Echo des Tages, 18.53 Uhr. Es geht um Freiheitsberaubung, Körperverletzung, Nötigung, Diebstahl. Fein säuberlich aufgelistet auf rund 34.000 Aktenseiten. Es gibt 38 Angeklagte, von denen 29 heute in Siegen vor dem Richter saßen. Der Prozess gegen das Personal eines privaten Heimbetreibers in Burbach ist so groß geworden, dass das Gericht extra ins Kongresszentrum der Siegerlandhalle ausweichen musste. Vor 4 Jahren sollen die Angeklagten immer wieder und systematisch Flüchtlinge gequält haben. Erzieherische Maßnahmen, hieß es damals lapidar, oder war das doch eher eine skrupellose Selbstjustiz? Klaus Thewes.
Nach gut 3 Stunden war der erste Verhandlungstag vorbei. Den Beschuldigten werden 54 Straftaten vorgeworfen. Angeklagt sind Mitarbeiter von 2 Wachdiensten, Angestellte von European Homecare, dem damaligen Betreiber der Notunterkunft, ein Polizist und 2 Bedienstete der Bezirksregierung Arnsberg. Unter anderem sollen 3 Wachleute einen Flüchtling heftig verprügelt und dabei schwer verletzt und ihm dann eine medizinische Versorgung zunächst verweigert haben. In einem anderen Fall, so die Anklage, wurde ein Bewohner der Notunterkunft eine halbe Stunde lang an einen Laternenmast gefesselt. Auch der Fall eines jungen Mannes, der im sogenannten Problemzimmer misshandelt worden sein soll und dabei gefilmt wurde, findet sich in der Anklageschrift. Das Handyvideo gelangte im September 2014 an die Öffentlichkeit und sorgte nicht nur in Deutschland für Entsetzen. Rechtsanwalt Andreas Trode vertritt das Opfer als Nebenkläger.
Also man hat meinen Mandanten, weil er gegen die Hausordnung verstoßen hat, in ein Zimmer geführt, hat ihn dort schwer geschlagen, bis er erbrechen musste, und hat ihn dann dort 4 Tage lang in dem Zimmer im Grunde eingesperrt, weil er die Rechnung für die Matratze, auf die er erbrochen hatte, nicht bezahlen konnte.
Dieser Raum wird in der Anklageschrift immer wieder erwähnt. Der Sprecher des Landgerichts Siegen, Sebastian Merck.
Was sich quasi wie ein roter Faden durch die Anklage zieht, ist dieses Problemzimmer, wo Heimbewohner, die gegen Heimregeln verstoßen haben sollen, zum Beispiel am Zimmer geraucht oder alkoholisiert in das Heim zurückgekommen sind, dass die dort quasi bestraft worden sind und in dieses Zimmer eingesperrt worden sind. Gegen ihren Willen natürlich.
Das Urteil soll im Mai nächsten Jahres fallen. Viele Beteiligte erwarten aber, dass sich der Prozess wesentlich länger hinzieht, bis ins Jahr 2020.
Inzwischen ist sie frei. Sie ist raus aus dem Gefängnis und gut versteckt an einem geheimen Ort irgendwo in Pakistan. Die Christin Asia Bibi. Unter dem Vorwurf der Gotteslästerung war sie ja zunächst zum Tode verurteilt. Dass dieses Urteil später doch noch aufgehoben wurde, führte wiederum zu massiven und äußerst brutalen Protesten radikal-islamistischer Verbände in Pakistan. Bernd Moschborowska aus Neu-Delhi.
Asia Bibi war gestern Abend aus dem Gefängnis entlassen worden, in dem sie trotz ihres Freispruchs Ende Oktober bis zuletzt ausharren musste. Danach ist sie Medienberichten zufolge in ein Flugzeug gestiegen mit unbekanntem Ziel. Asia Bibi halte sich weiterhin in Pakistan auf und werde von der Regierung beschützt, sagte der Sprecher des Außenministeriums in Islamabad, Mohammed Faisal. Sie werde aber nicht an der Ausreise gehindert. Asia Bibi, die der christlichen Minderheit in Pakistan angehört, war vor 8 Jahren wegen Gotteslästerung zum Tode verurteilt worden. Das oberste Gericht in Islamabad hob das Urteil jedoch wegen fehlender Beweise auf. Dies hatte tagelange heftige Straßenproteste radikaler Islamisten ausgelöst, die erst durch Zugeständnisse der Regierung an die einflussreichste Islamistengruppe beendet werden konnten. Der Fall Asia Bibi ist in Pakistan höchst umstritten und ruft heftige Emotionen hervor. Während des langen Prozesses gegen die Christin, die sich abschätzig über den Islam geäußert haben soll, waren 2 Politiker, die sich für Asia Bibi eingesetzt hatten, ermordet worden, darunter der Gouverneur der Provinz Punjab. Seitdem wagt es kaum jemand, das umstrittene pakistanische Blasphemiegesetz in Frage zu stellen. Selbst der Premierminister des Landes, Imran Khan, verteidigt das Gesetz immer wieder.
Und wieder ist es passiert. In den USA hat ein 28-jähriger Mann, ein weißer ehemaliger Soldat der Marineinfanterie, wie man inzwischen weiß, wild um sich geschossen im Thousand Oaks bei Los Angeles, einem sehr bekannten und sehr beliebten Club für College-Studenten. Mindestens 12 Menschen sind jetzt tot.
Ein Mann kam in die Bar, Rauchbomben vernebelten die Tanzfläche und Schüsse wurden gefeuert. Einer der Gäste beschreibt die Szene im Lokalfernsehen. Ich war mit Freunden hinter dem DJ und wir hörten plötzlich Schüsse wie ein Feuerwerk und Leute fingen an zu schreien. Die Musik hörte auf und es war einfach Chaos. Ich habe mit einem Stuhl ein Fenster kaputt gemacht und wir sind dadurch rausgeflohen. Als die Polizei am Ort ankam, wurde noch geschossen. Eltern, Geschwister und Freunde kamen schnell zur Bar und versuchten, ihre Verwandten und Freunde zu finden. Die waren zu dem in der Gegend sehr beliebten Country- und Westernabend mit Live-Musik gekommen. Ein Vater erzählte, dass er seinen Sohn nicht erreichen kann. Der hatte sich wie oft am Mittwoch für eine Nacht in der Bar verabschiedet und der Vater hatte ihm viel Spaß gewünscht.
Das ist typisch, have fun, be careful.
Mehrere Zeugen sagten, die Tat sah eher nach einem gezielten Angriff als nach einem plötzlichen Wutausbruch aus, auch weil der Täter Rauchbomben in die Bar warf. Die Polizei versucht nun herauszufinden, warum die Westernbar zum Ziel wurde. Viele, die noch nach ihren Freunden, Kindern und Geschwistern suchen, baten darum, keine voreiligen Schlüsse zu ziehen oder die Schießerei für politische Auseinandersetzungen zu missbrauchen.
Das war Kerstin Zilm in unserem ARD-Studio Los Angeles. Und das war das Echo des Tages. Sie können sich diese Sendung gerne auch als Podcast herunterladen. Das Angebot finden Sie auf unseren Internetseiten unter den Adressen ndr.de/info oder auf wdr5.de. Heute ist Donnerstag, der 8. November. Am Mikrofon war Tim Krohn. Schönen guten Abend.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.